Hallo und herzlich willkommen zu Entfalte dein Potenzial in deiner Patchwork-Familie. Dein Podcast für ein glückliches Familienleben trotz aller Herausforderungen im Patchwork-Alltag. Wenn auch du dich jeden Tag ein Stückchen wohler mit deiner Rolle als Patchwork-Mama oder Papa fühlen möchtest, dir Harmonie und gute Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern wichtig ist, so bist du hier genau richtig. Hier ist Eva-Marie Herzog von www.die-patchwork-expertin.net. Willkommen in der heutigen Folge.
So, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute zu einem weiteren Interview mit einem ganz lieben Gast, der Gesa Hahn. Und Gesa, du stellst dich bitte selber vor. Soll ich jetzt schon das starten?
Ja, genau. Starte schon mal die Präsentation.
Oh, warte mal. Es ist live. So, passt das?
Das passt, super. Ja, liebe Eva, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Das Thema liegt mir ja tatsächlich sehr am Herzen. Das habe ich dir schon, Entschuldigung, in unserem Vorgespräch auch schon erzählt. Und ich bin Gesa Bahr. Siehst du die Präsentation noch?
Ja.
Achso, ich sehe sie nicht mehr richtig.
Achso, okay, dann schaltet es wieder um, komisch.
Also das ist nicht mehr bei mir im Präsentiermodus.
Aha, warte, dann gehe ich noch hinein. Ja, das ist nämlich alles sehr spannend, wenn man live ist.
Ja, genau.
So, warte mal. Inneres Kind, das ist...
Aber Eva, ich kann ja trotzdem schon mal ein bisschen anfangen, was von mir zu erzählen.
Ja, genau, fange.
Genau, also ich bin Gesa Bahr, ich bin 61 Jahre alt, Mutter zweier großer Töchter, eine ist 25 und die zweite ist 28. Ich bin Diplompädagogin, systemische Beraterin und Yogalehrerin und ja, mein Thema ist das innere Kind und meine Verbindung zum Thema Patchwork-Familie besteht darin, dass ich selber von 2004 bis 2008 selber mit meinen beiden Töchtern in einer Patchwork-Familie gelebt habe und das hat, um es mal so zu sagen, es hat nicht so gut funktioniert und die Trennung damals nach 4 Jahren, die war sehr, sehr schmerzhaft für mich, aber es ist tatsächlich auch etwas Neues daraus entstanden. Ich habe darüber nämlich mein inneres Kind entdeckt. Und ich glaube nicht, dass hätte ich das innere Kind vorher eine Verbindung dazu gehabt, dass diese Patchwork-Familie zu retten gewesen sein wäre. Aber ich glaube tatsächlich, es hätte vieles, vieles leichter gemacht und auch viel erträglicher gemacht. Ja, im Nachhinein bin ich allerdings dankbar dafür, weil dieser Kontakt zu meinem inneren Kind, das Leben mit meinem inneren Kind, mein Leben grundsätzlich zum Guten verbessert hat.
Ja. Gesa, seit wann hast du beschlossen, dich absolut diesem Thema zu widmen?
Also privat widme ich mich tatsächlich schon seit mehr als 10 Jahren diesem Thema. Ich will mal sagen, ich lebe mit meinem inneren Kind. Ich habe bis Mitte letzten Jahres bei einer gemeinnützigen Organisation gearbeitet. Welcome heißt sie. Es ist eine Unterstützung für Familien nach der Geburt. Und den Job habe ich gekündigt Mitte letzten Jahres und beschäftige mich seitdem tatsächlich mit dem Aufbau von Online-Coaching. Und es war immer klar, dass es dann der Schwerpunkt ist, inneres Kind. Ich habe aber auch während der Jahre, die ich für Welcome gearbeitet habe, mich sehr, sehr viel mit Bindungstheorie und auch Entwicklungspsychologie beschäftigt. Und das ist sozusagen immer die Verbindung oder auch der theoretische Unterbau für meine innere Kindarbeit gewesen. Das heißt, das vielleicht auch schon mal vorweg, also mein Verständnis des inneren Kindes ist weniger esoterisch, sag ich mal, als vielmehr wirklich psychologisch auch begründet. Und ich habe während dieser Zeit, die ich für das soziale Projekt gearbeitet habe, ist mir immer mehr klar geworden, dass das, was das innere Kind in mir braucht, nicht viel etwas anderes ist als das, was auch reale Kinder brauchen, mit denen ich eben während bei meiner Arbeit mich beschäftigt habe.
Ja, das heißt, wie weit denkst du, sag mal, ist das die innere Kindarbeit Thematik oder wichtig für Patchwork-Familien, gerade für Patchwork-Familien?
Ich glaube, dass das sehr, sehr entscheidend ist, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade mit der Entscheidung, eine Patchwork-Familie zu gründen, oftmals auch sozusagen innere Kinder auch beteiligt sind. Ich habe mit meinem Partner damals, wir haben auch mal so eine Patchwork-Gruppe gemacht, ja, also offline. Und auch da war es so, es ist ja nicht einfach so, dass ich sage, ja, jetzt mit dem Mann möchte ich jetzt mein neues Leben aufbauen und okay, die Kinder nehme ich jetzt mit, so. Sondern das ist ja viel auch verbunden, wirklich auch mit dieser Hoffnung eben auf eine gute Familie.
Ja, entschuldige, dass ich unterbreche, aber es ist ja auch so, dass es wirklich so ein Drang ist, wirklich jetzt muss es funktionieren oder jetzt will ich es wissen. Und es ist trotz allem, was man weiß von seinen Bekannten, von dem Umfeld, es ist so eine Wunderblase, die man sich da begibt, ja, in der Hoffnung, dass alles gut ist und dass alles funktioniert, oder?
Genau, und es ist nicht selten so, dass ich gerade unerfüllte Wünsche aus der Kindheit, also das ist es bei mir zum Beispiel sehr stark gewesen, diese Vorstellung, ich kann jetzt endlich eine Familie haben, ja, ich habe jetzt endlich eine Familie, die ich nie hatte. Also ich sage mal so, ich hatte eine sehr herausfordernde Kindheit und Jugend. Das war ein solcher Traum. Und im Nachhinein ist mir aber auch klar, das war sozusagen mein inneres Kind, das früher nicht satt geworden ist, was sehr, sehr verletzt worden ist, was sich da sozusagen geschrien hat, ja, hier. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, endlich das zu bekommen. Und das ist natürlich auch das, was nachher den realistischen Blick einfach in dieser Beziehungskonstellation, wir haben mit 4 Kindern zusammengelebt. Mhm. Und das war außerdem auch noch eine Suchtfamilie, was mir in dem Sinn damals noch nicht so klar war. Das macht es natürlich wirklich sehr, sehr schwierig, zu das guten heißt, Lösungen zu kommen.
Ja, 4 Kinder, das heißt, du hast 4 Kinder und dein Partner
nein.
hat
nein, nein,
2 Kinder, entschuldige.
Ich habe zwei Töchter und mein Partner damals, das war der Vater oder das ist immer noch es ist der Vater gewesen eines Mitschülers meiner älteren Tochter, in den ich mich wirklich head over heels verliebt habe. Und die Kinder, die waren so zurückhaltend und die waren so zauberhaft. Und solange wir nicht zusammengelebt haben, hat es sich wirklich tatsächlich richtig gut angefühlt. Also es war nicht nur die Sehnsucht meines inneren Kindes, sondern es war die Sehnsucht aller Beteiligten, sag ich mal.
Ja, du hast jetzt gerade was Wichtiges angesprochen, solange nicht zusammengelebt habt. Und es ist oft so ein Muss, wir müssen einfach zusammenleben und eine heile Familie impliziert automatisch, dass man unter einem Dach lebt. Und ich sage es oft und ich glaube, ich kann es nicht oft genug sagen, es gibt so, so viele Möglichkeiten des Zusammenseins, nicht des Zusammenlebens, aber des Zusammenseins. Mhm. Und das muss nicht immer nur unter einem Dach sein, wenn es einfach nicht gut tut. Woran ist es dann letztendlich, sagen wir mal, was war der Knackpunkt, nachdem ihr zusammengezogen seid?
Ich wollte noch einmal kurz nochmal einfügen, es war tatsächlich so, solange wir noch nicht zusammengelebt haben, du kannst dir gar nicht vorstellen, Eva, was wir für schöne Zeiten verbracht haben. Ja, wir haben ganze Wochenenden zusammen verbracht, wir haben Flohmärkte gemeinsam veranstaltet. Ja. Es fühlte sich einfach so, so gut an. Und es war für mich gar nicht so, dass ich dachte, ja, das gehört sich jetzt so, dass wir zusammen sind, sondern es war wirklich eine tiefe, tiefe Sehnsucht.
Ja.
Ja, woran ist es dann eigentlich letztendlich gescheitert? Das ging nämlich tatsächlich wirklich ab Tag 1. Es war nicht möglich, zwischen meinem Partner und mir eine Elternebene herzustellen.
Mhm.
Also das hat einfach wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, Eva, welches Bild du von einer Familie hast, aber für mich ist eine gut funktionierende Familie immer, ich habe da immer dieses Bild eines Hafens. Ja?
Mhm.
Die Schutz, aber sie hat auch sozusagen eine Einfahrt und Ausfahrt und man kann rein und man kann raus. Aber die Familie meines Partners, das war sozusagen, das war eine Burg oder eine Festung. Mhm. Und da bin ich nicht rangekommen. Und letztendlich, ich habe später dann mal auf einem Fachtag, habe ich verstanden, dass das typische Merkmale sind einer Suchtfamilie. Also mein Partner war nicht der Alkoholiker, aber seine Ex-Frau. Und diese Kinder, seine Kinder, die hatten schon diese typischen Strukturen einfach ausgebildet. Und ich muss einfach sagen, ich bin nicht an diese Kinder rangekommen. Solange wir noch nicht zusammen gewohnt haben, fühlte sich das gut an und ich fand sie so scheu und so zerbrechlich. Aber ein Zusammenleben war dann letztendlich nicht mehr. Mhm. Und das war ganz schön bitter.
Du hast gemeint, nämlich du wolltest auch Verantwortung übernehmen. So kommt es bei mir rüber. Du wolltest Verantwortung übernehmen. Du wolltest auch mit deinem Partner auch in der Erziehungsarbeit unterstützen. Das ist auch ein weiter wichtiger Punkt, wo ich sage, gerade Stiefeltern, Bonuseltern ist es einfach nur so weit vergönnt, wie es auch möglich ist oder zugelassen wird. Und ansonsten das nicht als Misserfolg zu sehen, als dass man etwas nicht geschafft hat, sondern einfach wirklich stehen zu lassen und sagen, es ist so, wie es ist. Ja? Und natürlich ist da auch das eigene Ego oder auch der Wunsch, einfach eine Familie zu sein. Aber genau an diesen Punkten, ich glaube, es ist wichtig zu definieren, in welchem Punkt wollen wir eine klassische Familie sein, in welchem Punkt können wir es nicht, geht es nicht, wer übernimmt welche Erziehungsarbeit. Wo bin ich, wo ist mein Eltern-Ich gefordert, wo kann ich einwirken? Und im letzten Endes ist es ja nur so, dass es, sag ich mal, Bonuseltern vergönnt ist, einfach über ihre Werte einzuwirken. Was anderes wäre nicht. Das heißt, es ist dir damals einfach nicht möglich gewesen, wahrscheinlich da das einzusehen und zu sagen, so, ich lasse das jetzt stehen und ich ziehe mich zurück, sondern du wolltest wirklich da hinein und du wolltest unbedingt das wissen wahrscheinlich, oder?
Ja. Also ich wollte ein Wir, ja, das heißt, oder anders in meiner Sprache gesagt, mein inneres Kind wollte ein Wir. Ja. Und die Situation war auch so, mein Partner, ist Architekt, der hat selbstständig, der hat sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe in der Zeit noch nicht so viel gearbeitet und ich war total bereit, auch für alle vier Kinder auch zu sorgen, aber von ihm kamen dann immer ganz klar auch Grenzen. Amen. Und ich kannte das zum Beispiel auch aus dem Zusammenleben mit meinen Töchtern. Wenn es Probleme gab, dann haben wir geredet. Mhm. In der Familie wurde nicht geredet.
Ja.
Und aber es war eine Situation tatsächlich, es war wie zum Verzweifeln, weil ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Warum können wir diese Probleme nicht klären?
Ja, das ist ja auch das Weitere, das heißt die Kommunikation. Und ich habe das ja auch in meinem Webinar, Hilfe, mein Bonuskind, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich glaube, wenn du das damals gesehen hättest, das Webinar, Gesa, du hättest wahrscheinlich zugeschaut oder hättest wahrscheinlich nachgeschaut und gesagt, was... Ja, vielleicht kann ich mir dann noch Tipps holen und das Wichtigste, glaube ich, was ich da auch am Freitag ist es wieder so weiter noch mitgeben kann, ist den Druck rauszunehmen. Und ja. Du hast aber gesagt, wenn dein inneres Kind so am Fordern, am Bitten ist, auch teilweise schon am Betteln ist, ne, einfach wirklich da befriedigt zu werden, dann ist es nicht möglich, da wirklich auf diese, sag ich mal, in die Vogelperspektive zu gehen, in die Metaebene zu gehen und zu schauen, was passiert jetzt. Wo ist mein Platz? Wo ist es gesund, dass ich hinkomme? Wo sind meine Bedürfnisse noch gestillt? Und wo ist jetzt wirklich eine Grenze? Ja.
Wenn ich man damals das schon gewusst hätte, dass es überhaupt sowas gibt wie ein inneres Kind. Ja, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich bin da wirklich, und ich glaube, wir sind da alle wirklich einfach so reingefallen. Heute mit einer guten Verbindung zu meinem inneren Kind weiß ich natürlich, es ist meine Aufgabe, für das Kind in mir zu sorgen. Ja? Das wird niemals jemand anders tun. Das kann auch keiner. Das kann kein Bonuskind, das können nicht meine eigenen Kinder und das können auch nicht mein Partner.
Genau.
Aber dieses liebevolle, diese liebevolle Beziehung sozusagen zu mir selber, zu dem Kind in mir, das habe ich damals nicht gehabt. Dafür brauchte ich tatsächlich eine Beraterin, die ich damals hatte, weil die Situation so belastend war. Und sie hat mir sozusagen am Anfang dann diese liebevolle Stimme verliehen, die ich selber im Inneren noch nicht hatte. Und die ich dann aber langsam jetzt, Jahr für Jahr, das sind jetzt ja schon mehr als 12 Jahre her, in mir selber auch aufgebaut habe. Heute gehe ich an eine Partnerschaft ganz, ganz anders ran. Aber das konnte ich damals, konnte ich das nicht.
Mhm. Gesa, du als Spezialistin kannst sagen, wie äußert sich das? Wie erkennt man von sich selber, bin ich jetzt im inneren Kind? Wie manifestiert sich das? Also ich kenne ja, also wir wissen auch von der Transaktionsanalyse, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich. Und ich hätte es so erzählt, man ist im Schmollen, man ist traurig, man ist einfach zurückgezogen, man weint recht schnell. Also es ist alles etwas, was einem sehr, sehr betrifft. Wie hättest du das jetzt dingfest gemacht?
Eine Frage habe ich nochmal zwischendurch, Eva. Was ist denn mit der Präsentation? Klappt das nicht?
Ja, oh ja. Warte, ich starte.
So. Die zweite.
Das ist
ja, genau.
Zweite.
Gut. Ja, genau. Das ist die zweite, genau. Also, das innere Kind symbolisiert die Gefühle, die wir alle in uns tragen. Und zwar diese Grundgefühle, ne? Grundemotionen. Angst, Trauer, Wut, Schuld, Scham, aber auch Freude. Und das innere Kind symbolisiert eben auch die Erfahrung, die wir in der Kindheit mit diesen Gefühlen gemacht haben. Und viele Menschen, kannst du schon mal weitermachen, bitte? Genau. Das hier, das ist mein Bild einer inneren Familie. Also ich weiß, es gibt auch andere Vorstellungen, ne? Des inneren Teams, zum Beispiel Schulz von Thun. Aber das ist sozusagen meine, die beruht einerseits auf Bindungstheorie und andererseits auf dem Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, Eva, die Aussöhnung mit dem inneren Kind. Ich gehe davon aus, dass in der Mitte das Kind ist, sozusagen das ursprüngliche Kind mit seinen Anlagen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Temperament. Und dann bildet dieses Kind entweder einen lieblosen Persönlichkeitsanteil in sich aus oder einen liebevollen Persönlichkeitsanteil. Mhm. Der wird natürlich gespeist durch die Botschaften, die die Eltern sozusagen dem Kind mitgegeben haben, ja, was das Kind sozusagen immer gehört hat. Mhm. Es kann entweder liebevoll sein oder eben auch lieblos. Und irgendwann braucht es dann nicht mehr die Eltern sozusagen dafür, sondern dann sind diese Stimmen sozusagen internalisiert. Und man möge mal, oder vielleicht kannst du oder auch alle anderen, die jetzt zuschauen, vielleicht mal auf die Dialoge, auf die inneren Dialoge hören, die wir uns so Tag für Tag sagen. Und da kann man sehr gut dran nachvollziehen, ist das jetzt eigentlich liebevoll oder ist das eigentlich eher lieblos? Mhm. Mach's nochmal zurück. Wenn die Stimme in mir ist eher lieblos, dann entwickelt sich im Laufe der Zeit, in der Kindheit, in der Jugend, und das bleibt natürlich auch im Erwachsenenalter so, ein Kind, was sich eher ungeliebt fühlt. Und jetzt kommt nochmal der Bezug zu deiner Frage, wann merke ich das eigentlich, dass das Kind, dass ich sozusagen im Kindmodus bin? Gefühle des ungeliebten Kindes, das in der Kindheit nicht satt geworden ist, das zeigt sich häufig durch sehr, sehr heftige Gefühle. Ja? Also wenn du zum Beispiel in Streitigkeiten sehr, sehr wütend wirst, sehr, sehr traurig wirst, wenn diese Gefühle sehr intensiv sind und auch lange anhalten, dann kannst du davon ausgehen, dass das kindliche Anteile sind. Mhm. Ja? Es geben auch solche Verhaltensmuster wie zum Beispiel Rückzug, Schmollen und so weiter. Das ist eigentlich ein sicheres Anzeichen dafür, dass sich sozusagen das ungeliebte Kind in dir zeigt. Das ungeliebte Kind hat entwickelt auch bestimmte Schutzmechanismen, um sich nicht mehr so allein und so einsam zu fühlen. Das ist häufig... Das kann zum Beispiel Perfektionismus sein, das können auch das Ausbilden von Süchten sein, oder es kann sich auch zum Beispiel in einem Burnout zeigen, weil einfach so etwas wie Selbstfürsorge nicht ausreichend ausgebildet ist. So, auf der anderen Seite, wenn das Kind aber liebevolle Eltern hatte, ja, dann hat es sich sozusagen zu einem geliebten Kind entwickelt. Das geliebte Kind, das bedeutet nicht, dass es immer nur glücklich ist. Ein geliebtes Kind, wenn ich ein geliebtes Kind in mir trage, ja, oder wenn ich selbst genügend Selbstliebe habe, dann traue ich mich zum Beispiel auch, mich auch auf Gefühle wie Angst und Wut und Trauer auch einzulassen, ja, weil mir in der Kindheit geholfen worden ist, diese Gefühle auch zu verarbeiten. Und jeder möge jetzt mal selber gucken, wenn wir jetzt mal sagen, das ungeliebte Kind auf einer Skala von 1 bis zum geliebten Kind, Skala, also mit einer 10, wo man sich selber einordnet. Und viele nach meinen Erfahrungen mit Klienten, aber auch im Freundeskreis und so weiter, tragen tatsächlich ein ungeliebtes Kind mit vielen verletzten Gefühlen in sich. Und wenn das zeigt sich ganz besonders in Konflikten und es zeigt sich aber auch, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Perspektive zu entwickeln, beruflich oder privat oder auch bestimmte Herausforderungen einfach zu meistern. Gut ist immer, wenn das so ist, wie ich das auf der rechten Seite dargestellt habe, wenn die liebevolle Erwachsene in Kontakt ist mit dem Kind. Das sind dann, vielleicht kennst du den Ausdruck, ein sogenannter Engelskreis, ja?
Nein, habe ich noch nicht gehört, ne?
Dann fühlt das Kind sich irgendwie geliebt und dann ist es auch möglich, wirklich gute, erwachsene Entscheidungen zu treffen, wo aber das Kind, also die Emotionen auch mit eingeschlossen wird. Ich sage mal Entscheidung mit Herz und Hirn, mit Herz und Kopf. Ja, das war sozusagen zur inneren Familie. So, und wenn Menschen sich jetzt entschließen, ich möchte gerne wieder in Kontakt kommen zu meinem inneren Kind, dann ist die Motivation ja in der Regel, dass sie spüren, dass sie ein verletztes, ein trauriges Kind in sich führen, dass er sich alleine fühlt. Das zeigt sich oft auch in viel, auch in Selbstzweifeln, in dem auch, was man früher bezeichnet hat als Minderwertigkeitsgefühl. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man wieder in einen Zugang kommen kann zum inneren Kind. Und da habe ich jetzt mal die für mich wichtigsten aufgeschrieben. Da möchte ich gerne auf der linken Seite erstmal mit dem Schreiben anfangen. Das ist so zum Beispiel mein Weg, ne? Also ich schreibe seit mehr als 10 Jahren und ich habe darüber einen immer feineren Zugang wirklich zu meinem inneren Kind gefunden. Das Schreiben, das lässt sich nochmal unterteilen, einerseits Tagebuch zu schreiben, kennst du vielleicht auch, ne? Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die sogenannten Morgenseiten zu schreiben. Morgenseiten bedeutet, dass ich mich jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen hinsetze und sozusagen einmal komplett meinen Kopf entleere. In der klassischen Version sind es 3 Seiten, 3 DIN-A4-Seiten, die man schreiben soll. Das habe ich nie gemacht. Ich habe anfangs 2 Seiten geschrieben, jetzt schreibe ich jeden Morgen 1 DIN-A4-Seite. Und das ist wirklich auch, was so Feinfühligkeit für die eigenen Gefühle und Empfindungen zu bekommen, ist das wirklich eine richtig gute Möglichkeit. Die 3. Möglichkeit ist, dass du anfängst, Briefe zu schreiben an das Kind in dich, in dir. Ja, dass du einfach anfängst, schreibst, meine Süße, ich möchte dir heute von meinem Tag erzählen. Und wenn du das lange genug machst und wenn du darin geübt bist, dann wird es irgendwann auch so sein, dass das Kind in dir dir auch antwortet. Das ist die Möglichkeit des Schreibens. Eine weitere Möglichkeit ist Bewegung in der Natur. Damit meine ich zum Beispiel Spaziergänge alleine, weil das ist auch eine gute Möglichkeit, um tatsächlich den eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen auf die Spur zu kommen. Wichtig ist dabei, dass man möglichst versucht, Störungen von außen abzuschalten und auszuschalten. Was haben wir hier noch? Das sind die inneren Dialoge. Ich weiß nicht, ich bin da sehr geübt drin. Ich habe das früher als Kind auch schon gerne gemacht. Das sind die sogenannten Selbstgespräche. Meine Kinder haben schon manchmal früher zu mir gesagt, Mama, mit wem redest du eigentlich? Und man kann tatsächlich anfangen, dem Kind in sich von seinem Tag zu erzählen, von dem, worüber man sich gefreut hat und so weiter. Ja, und irgendwann wird es dann auch passieren, dass das Kind dann auch antwortet. Die Möglichkeit, die es noch gibt, ist, einen sogenannten Künstlertreff zu veranstalten. Der Künstlertreff, der beruht auf dem Buch von Julia Cameron, Der Weg des Künstlers. Da beschreibt sie verschiedene Möglichkeiten, wieder mit der eigenen Kreativität in Kontakt zu kommen. Es wird zum Beispiel auch von Schriftstellern gerne genutzt, die eine Schreibhemmung haben. Und ein Künstlertreff bedeutet, dass ich sozusagen ein Date habe mit mir selber. Ich verabrede mich mit mir selber. Ich lege 2 Stunden fest, die ich auf eine schöne Weise mit mir selber verbringe. Und zwar ich alleine, ohne Ablenkung, ohne jemand anders dabei. Was auch immer das sein mag. Es muss weder gesund noch vernünftig sein, sondern einfach nur Spaß machen.
Aber auch die Kreativität fördern, glaube ich, oder? Das ist der Ansatz.
Genau, und wenn ich mir sage, ich möchte Donnerstag von 17 bis 19 Uhr möchte ich gerne ein Bild malen, möchte ich gerne malen oder ich möchte stricken oder was auch immer ich machen möchte, dann ist es okay. Wichtig ist hierbei, dass es nicht mit einem Ziel verbunden ist, ja? Mhm. Also das bedeutet nicht, ich möchte jetzt meinen Roman zu Ende schreiben oder ich möchte jetzt ein Bild fertig malen oder so. Es geht einfach darum, um diese Freude am Tun. Also mein erster Künstlertreff, das war, der hatte sich das Kind in mir gewünscht, ein richtig gutes Essen. Mhm. Weil Essen ist für mich nun mal sehr wichtig. Und der erste Künstlertreff bei mir ist völlig schief gelaufen, weil dann stand ich im Supermarkt vorm Regal und dann hat sozusagen die lieblose Stimme in mir gesagt, nee, das ist zu teuer, das hat zu viele Kalorien. Und dann hat das Kind in mir irgendwann gesagt, nö, dann habe ich keine Lust mehr. Mhm. Damit hatte sich das erledigt. Den zweiten Künstlertreff, den ich gemacht habe, da bin ich alleine essen gewesen in einem Restaurant. Und das war richtig gut. Und so etwas kann man einüben. Und das fördert es sehr, dass man in einen guten Kontakt zu sich selber kommt. Und ein Gespür dafür entwickelt, was möchte ich eigentlich. Eine weitere Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem inneren Kind sind tatsächlich Meditationen, weil die einfach das Fühlen fördern. Ich mache zum Beispiel in meiner eigenen Facebook-Gruppe zum inneren Kind, mache ich jetzt regelmäßig Meditationen mit den Frauen, die Lust dazu haben, weil Meditationen fördern das sehr, sehr im Moment zu sein. Und die fördern das ja sehr, den Blick nach innen zu richten und ins Fühlen zu kommen. Und eine weitere Möglichkeit noch, das habe ich genannt, in den Flow kommen. Das bedeutet, das glückliche Kind in mir zu fördern. Und das kann einerseits tatsächlich sein, dass ich mir genügend Zeit nehme die Woche über. Und das ist natürlich in der Patchwork-Familie genügend Zeit auch immer eine Schwierigkeit. Dass ich mir genügend Zeit nehme für Dinge, die mir einfach Spaß machen. Also nochmal in sich hineinzuspüren, was bringt eigentlich mein Herz zum Hüpfen? Was mache ich eigentlich wirklich richtig gern? Und eben auch nicht verbunden mit bestimmten Zielen. Die zweite Möglichkeit, in den Flow zu kommen, ist, dass ich mir genügend Zeit nehme, um in den Austausch mit inspirierenden Menschen zu kommen. Und das finde ich manchmal auch ganz überraschend, wenn ich mich wirklich mal ganz ehrlich frage, wen empfinde ich in meinem Umfeld eigentlich als inspirierend? Das sind nämlich, manchmal sind das so ganz kleine Begegnungen, manchmal sind es auch Menschen, mit denen ich gar nicht so viel zu tun habe. Aber meine Empfehlung ist da immer, diese Kontakte wirklich auszubauen. Und eine dritte Möglichkeit, in den Flow zu kommen, besteht darin, dass ich nach bestimmten Momenten suche oder bestimmten Orten auch suche, wo ich mich besonders wohlfühle, was auch immer das ist. Also für mich, ich kann mich zum Beispiel jedes Jahr wieder daran freuen, wenn ich die ersten Schneeglöckchen sehe. Jedes Jahr wieder. Das sind für mich solche Glücksmomente. Oder ein weiterer Glücksmoment ist zum Beispiel auch, wenn ich Heiligabend in der Kirche sitze und Weihnachtslieder singen. So, ne? So, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf und da merke ich so, da das berührt das Kind in mir. Genau, das wären so ein paar Möglichkeiten, um in den Kontakt mit dem Kind zu kommen. Und egal, für welche Möglichkeit man sich jetzt auch entscheidet, es gibt Dinge, die brauchen alle Kinder, und zwar sowohl reale Kinder als auch innere Kinder. Das finde ich eben das Schöne, dass es da gar nicht so die Unterschiede gibt. Und das ist erst einmal ist das Zeit. Ich sage immer, wenn du in Kontakt kommen möchtest mit deinem inneren Kind, dann nützt es nichts, wenn du an das Kind denkst oder wenn du dich hin und wieder mal kümmerst, sondern du musst es regelmäßig tun. Das ist genauso wie bei realen Kindern. Und ich sage immer bei inneren Kindern, das sollten schon täglich 30 Minuten sein, also eine halbe Stunde. Wirklich Zeit reservieren für das innere Kind. Das ist ja dann sogenannte Ich-Zeit, wo ich wirklich mich zurückziehe, an meine Tür, dann auch ein Schild mache, ich bin jetzt gerade nicht zu sprechen oder bitte nicht stören. Also Zeit ist unumgänglich. Das zweite ist Ruhe. Innere Kinder oder ein Kontakt zum inneren Kind bedeutet immer, dass ich mich zurückziehe. Also, dass man im Arbeitsalltag wirklich auch das Kind in sich spürt oder auch wenn man mit anderen Menschen zusammen ist sozusagen, das ist nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Aber erst einmal bedeutet das tatsächlich Ruhe. Keine Störung.
Du wirst es selber wissen, wir haben genug Familien, auch Patchwork-Familien, wo wirklich geglaubt wird, also man hat für sich überhaupt keine Zeit zur Verfügung, überhaupt keine Zeitressourcen. Mhm. Man muss den Kindern zur Verfügung stehen, speziell auch wenn es Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind, Behinderungen sind. Trotzdem sage ich immer, es lässt sich nicht umgehen, du wirst eine Stunde mindestens Ruhe brauchen, weil sonst rächt sich das und du hast einfach die Möglichkeit und die Kraft nicht, dich um deine Kinder zu kümmern.
Wir haben also auch, als ich noch angestellt tätig war für unser Projekt, da hieß es immer, nur Eltern, die gut für sich selber sorgen, können auch für die Kinder sorgen. Nur ja. Eltern, die satt sind, sozusagen, die sich selber nähren können, können auch die Kinder nähren. Wenn ich zum Beispiel an unsere Patchwork-Familie denke, es waren 4 Kinder, wir hatten ein wirklich richtig gutes, richtig großes Haus. Jedes Kind hatte ein Zimmer und wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Und das haben wir zwar irgendwann mal geteilt, aber was daraus dann entstanden ist, ein sogenanntes Ausweichzimmer. Weil das ist ein Durchgangszimmer geworden. Das heißt, wir hatten während der ganzen Zeit keinen Rückzugsraum. Und das würde ich niemals wieder so machen. Denn auch wir hatten zwar ein großes Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer, ich meine, das wissen wir ja wahrscheinlich alle, das ist ein Familienraum. Aber ich hatte überhaupt keinen Raum und keinen Platz, wo ich mich mal wirklich ungestört zurückziehen konnte.
Ja, ist natürlich schwierig, auch wenn es beengend ist, aber da
gibt
es dann kreative Ressourcen, dass man wirklich auch rausgeht oder dass es gibt immer wieder Sachen, wo man sagt, die Kreativität ist halt wichtig, dass das auch fließt. Und das kann auch nur, wenn man wirklich in Kontakt, auch irgendwie in Kontakt ist mit dem inneren Kind, dann kann die Kreativität fließen, weil sonst ist man einfach nur an die Wand gestellt und weiß überhaupt sich nicht mehr zu helfen. Also der Blick von außen ist dann auch unumgänglich, dass wenigstens von außen dann Menschen einem zeigen, was doch möglich ist. Und ich erlebe es immer wieder, dass es Möglichkeiten gibt und dass es absolut wichtig ist, dorthin zu kommen. Also die Entscheidung ist wichtig, es zu tun.
Genau. Und natürlich, das ist mir auch klar, dass es natürlich beengte Raumverhältnisse gibt. Aber dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, oder dann ist es eben einfach wichtig, dass es wirklich verbindliche Absprachen auch gibt, an die man sich halten kann. Und ich glaube, tatsächlich ist es nicht in der ersten Linie eine Frage von Raum, sondern es ist in der ersten Linie wirklich eine Frage von Haltung. Ja. Also ist es mir wirklich so wichtig, auch diesen Raum und diese Zeit für mich zu haben, dass ich auch bereit bin, dafür auch in einen Konflikt zu gehen und das sozusagen auch dafür auch einstehe. Ja? Das ist das Entscheidende, finde ich.
Genau, und da steht natürlich das auch in erster Reihe dann Regeln gemeinsam aufzustellen. sich Auszeit zu nehmen und auch die Paarzeit einzufordern, dass man ihm sagt, so ab 20 Uhr, und es geht bei größeren Kindern ab 6 Jahren, geht es sehr wohl, dass man sagt, da ist Schlafenszeit, ich lege dich noch hin, aber dann ist es genug und dann ist Paarzeit und auch so ein gemeinsames Schild zu basteln, Papa-Mama-Zeit, und an die Tür zu hängen, dass die Kinder absolut sehen, jetzt ist eben, ja, dass sie sich daran auch halten können. Ja.
Genau, gemeinsame Regeln erstellen, an die sich dann wirklich auch alle gebunden fühlen.
Das wird so oft umgangen. Mhm. Hat das auch mit inneren Kind zu tun, dass man da einfach die Hemmschwelle hat, jemanden anderen Stopp zu sagen oder einfach zu sagen, das sind die Regeln und an die halten wir uns jetzt alle, damit es uns gut geht?
Mhm. Weißt du, wenn das Bedürfnis so stark ist, dass es irgendwie harmonisch und dass das gut läuft, dann ist es natürlich so, dass das Konflikten oder dem Einstehen auch für eigene Interessen nicht unbedingt förderlich ist. Ja? Und häufig ist es ja auch so, wenn er, sage ich mal, das Kind in mir die Regie führt, dann möchte ich vielleicht einfach von, ihr sagt Bonuskinder dazu, ne? Mhm. Genau. Oder dann möchte ich einfach von den Kindern meines Partners auch gemocht werden. Das war für mich auch ganz wichtig. Ich wollte einfach gemocht werden. So. Das ist so, wenn innere Kinder die Liebe von jemand anders wollen. Und nicht, wenn ich das selber nicht schaffe, dieses Kind in mir sozusagen so anzunehmen und für es zu sorgen, dann gebe ich diese Rolle anderen weiter. Und das führt natürlich dazu, genauso war das bei uns auch. Dann werden gar keine Regeln erst ausgesprochen oder es werden Regeln aufgestellt, aber die werden sofort oder die werden bei der kleinsten, also bei der geringsten Gelegenheit, bei der nächsten Gelegenheit werden die dann sozusagen gebrochen oder nicht mehr eingehalten. Das war das, worunter ich immer so gelitten habe. Ich habe gedacht, aber wir haben es doch besprochen. Wir wollten das doch irgendwie so machen. Aber dann kam es irgendwie anders und dann galt es irgendwie nicht. Mhm. Und innere Kinder, die kannst du zwar, sag ich mal, sozusagen in den Keller sperren, aber die melden sich eben immer wieder und die kommen dann gerade in Konflikten durch. Deswegen, dann wird man auch so wütend, ja? So, ich wollte noch eine Sache sagen, die zwei anderen Punkte nochmal aufhören. Das eine ist das mit der Geduld. Also innere Kinder, um die sich jahrzehntelang nie jemand richtig gekümmert hat, ja, die brauchen erstmal eine gewisse Zeit, um sozusagen die Wünsche und die Bedürfnisse wirklich auch zu äußern. Ne? Also es braucht schon auch Geduld. Und das vierte, das mit der Aufmerksamkeit, das ist mir tatsächlich auch mit am allerwichtigsten, weil in dieser Zeit, also in dieser Ich-Zeit, ist es wirklich wichtig, den Fokus auf das eigene Selbst zu richten. Ja, also ich war mit meiner jüngeren Tochter, war ich mal in der Erziehungsberatung, da hat die Beraterin gesagt, da ging es um Qualitätszeit, ja, also wirklich, dass das Kind wirklich im Mittelpunkt steht. Und dass ich das bedeutet auch, neugierig und offen zu sein auf das, was ich in meinem Inneren spüre. Und das gilt für reale Kinder genauso wie für innere Kinder. Wenn ich mich an die schönsten Situationen, also aus der Kindheit meiner Töchter erinnere, dann waren das so Situationen, wo wir einfach nur da waren. Also mich an den Kindern zu erfreuen, so das waren eigentlich wunderschöne Momente. Da haben wir manchmal gar nichts Besonderes gemacht, sondern ich kann mich erinnern, wir haben da mal zusammen gepuzzelt oder wir haben einfach im Garten auf einer Decke gelegen und ich habe einfach mal wahrgenommen und gespürt, wie sie so drauf sind und was sie so fühlen und was sie gesagt haben. Und das finde ich so schade, dass das nämlich manchmal oder dass das häufig und gerade in Patchwork-Familien, wo es so viele Baustellen auch gibt, dass das oft zu kurz kommt, ja? Dieses einfach sich mal an den Kindern zu erfreuen. Mhm.
Ja, weitergehen. Mhm. So,
Genau, und dann bin ich noch bei einem meiner Lieblingszitate. Das ist von Erich Kästner. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich, dass ich tatsächlich davon ausgehe, dass es möglich ist, sich selber auch im Erwachsenenalter noch das zu geben, was es in der Kindheit vielleicht nicht oder viel zu wenig gegeben hat. Also, dass man sowas wie Selbstliebe und Selbstfürsorge entwickeln kann als Erwachsener, auch wenn man das als Kind nicht unbedingt erlebt hat. Das ist sozusagen der Motor für meine Arbeit.
Ja, wunderschönes Zitat. Und wir erleben es ja auch öfters, dass wenn es nicht, respektiert wird, diese Bedürfnisse und das Verlangen des inneren Kindes, dass es sich irgendwie äußert und man das Gefühl hat, im Alter werden die Menschen immer komischer und immer eigener. Und im Endeffekt ist es nur, dass sie wirklich dann lernen, wirklich auf sich zu hören und das halt entsprechend einem Kind sehr kindlich dann äußern. Das heißt, mit sehr viel Emotionen dahinter, sehr emotional, sehr laut oder einfach sich komplett zurückziehen, was auch immer, aber meistens in Extremen handeln. Und das dann überhaupt nicht verstanden wird von der Umwelt, von der eigenen Familie, weil man eben dem, so wie du gesagt hast und uns jetzt toll aufgezeigt hast, eben nicht auf das innere Kind gehört hat. Und ich glaube, wenn wir uns ehrlich sind, jeder von uns hat jetzt in der Präsentation mindestens einen Punkt gefunden, wo man wirklich weiter dranbleiben kann, wo man sagt, aha, jetzt verstehe ich es, wieso doch das eine oder andere in der Patchwork-Familie nicht funktioniert, wieso zum Beispiel Regeln nicht eingehalten werden und auch gar nicht aufgestellt werden. Man will geliebt werden. Es ist das Bedürfnis da, einfach nicht anzuecken oder einfach Nein zu sagen. Ja. Also da glaube ich, da könnte man stundenlang darüber reden. Und ihr habt es mitbekommen, die Gesa ist eine absolute Spezialistin dafür. Das heißt, Gesa, du kannst gerne in den Chat auch hineinschreiben dann und dann unten auch in den Kommentaren deine Facebook-Gruppe. Mhm. Stehst du zur Verfügung, machst täglich fast, so gesagt, eine Meditation und ermöglicht deinen Klienten, dran zu bleiben, in sich hineinzuhorchen, Achtsamkeit zu üben, Geduld zu üben. Das heißt, man wird diese Themen, die sich da in der Kindheit angestaut haben, nicht über Nacht lösen. Das ist einfach das Werkzeug, also die Erfahrung, die wir als Coaches haben. Bitte nicht erwarten, du kümmerst dich jetzt eine Woche darum, um dein inneres Kind und dann plötzlich ist alles happy-peppy, sagen wir auf Wienerisch, sondern und es ist alles irgendwie gelöst und weggeblasen. Das wird es nicht spielen, oder Gesa?
So ist es. Ja. Und ich wollte dir nochmal sagen, Eva, ich finde das tatsächlich so wichtig, diese Arbeit, die du machst und auch diese Begleitung, weil das habe ich eben selber auch gemerkt, das ist so hilfreich, einfach auch dann den Blick von außen einfach auch zu haben, ja, weil je größer die Herausforderung und die Probleme werden, desto enger wird sozusagen der Tunnelblick, habe ich manchmal den Eindruck.
Absolut, ja, absolut. Und ich habe ganz, ganz viele Einzelfälle und Beispiele, wo ich das stundenlang reden könnte drüber und du genauso. Wir wissen das. Das fängt an vom Marmeladenglas, wo die Bonuskinder kommen und ein Marmeladenglas an einem Wochenende wegfressen, also nach der Betonung von der Klientin, ja, und sie ist ganz unglücklich darüber. Oder warum einfach Regeln nicht eingehalten werden können. Warum das nicht? Also es ist einfach auch nicht die Möglichkeit, ein Verständnis oder wirklich auch liebevoll hinzusehen und zu beobachten, ist nicht möglich. Ja, und das ist absolut okay so. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal die Selbstannahme und zu sagen, ja, da stehe ich jetzt, da habe ich noch eine Baustelle und das gebe ich mir jetzt, ich hole mir jetzt Hilfe. Das ist einmal die wichtigste Entscheidung. Und ob du Geld hast, was sind die Einwände, Gesa, die wir da immer wieder hören? Was sind die Einwände, die wir da immer wieder hören? Es geht meistens ums Geld oder die Zeit, oder?
Was innere Kindarbeit angeht, ist es tatsächlich noch was anderes, weil Aha. Es ist natürlich viel einfacher, so die Schuld und die Verantwortlichkeit bei jemand anders zu sehen.
Ja, ja.
Es ist viel einfacher, mich über die Kinder mit dem Marmeladenglas zu ärgern und wütend zu werden, statt mal zu gucken und zu sagen, ey, ich habe da vielleicht auch einfach ein Problem.
Ja.
Ja. Also dieses innere Kindarbeit bedeutet in einem hohen Maße wirklich die Verantwortung für mich und für mein Leben zu übernehmen. So, ich kann nicht den anderen ändern. Ich kann nur mich verändern. Das ist vielleicht eine trostlose Wahrheit, aber es ist eben einfach so. Das ist der größte Einwand. Ja, aber wenn die anders wären oder wenn die das machen würden, dann hätten wir das Problem nicht. Ja.
Also ich erlebe so oft den Einwand von narzisstischen Partnern, also das ist Narzissmus. Ich habe das früher gar nicht so wahrgenommen, aber das ist so oft jetzt, ja, mein Ex-Partner ist so narzisstisch, der lässt mich das nicht und die lassen mich nicht und die akzeptieren das nicht. Ja, wenn man das schon vorher so bedingt oder vorher schon so vorhersagt, dann wird es auch so sein. Also ich glaube, du kannst nur jeden Tag von Neuem, so wie du sagst, in der Früh aufstehen, dein Buch neu schreiben, deine Geschichte neu schreiben für dich selber, dein Commitment für dein inneres Kind neu finden und anfangen. Und wenn es 2 Tage dann wieder nicht funktioniert, wieder von vorne anfangen. Du hast jeden Tag in der Früh die Chance, die Entscheidung wirklich zu sagen, aha, gestern war es nicht so erfolgreich, da habe ich mich eingeschossen auf alle möglichen anderen Leute, da war ich krantig, da war ich mürrisch und heute kann ich es wieder neu starten. Und wenn es wirklich eine gute Beziehung ist, dann kann man natürlich auch darüber reden, bedingt auch, dass man Kommunikation lernt. Auch das wissen wir, Kommunikation ist was ganz, ganz Spannendes und die Basis natürlich, aussprechen zu können, was die eigenen Bedürfnisse sind. Und ja, ich sage es auch mit den Schulen, mit den Kindern, wenn du auf einen Menschen hinzeigst, zeigt ein Finger auf den anderen und 3 Finger auf einem selber. Also es ist, hat immer was mit mir zu tun und ich erzähle es schon 8-jährigen Kindern und sie überlegen und denken nach und ich finde das immer so putzig und schön und zu sagen, ja, was kann ich tun, raus aus dem Schmollen zu kommen und also ich wünsche dir alles Gute mit deiner Facebook-Gruppe, mit deiner Arbeit, dass sehr, sehr viele kommen und dass du ja sowieso allen zur Verfügung stehst, die das möchten und dass viele die Entscheidung treffen, ab heute wirklich etwas für sich und für ihr inneres Kind zu tun.
Eine Sache möchte ich nochmal sagen, Eva. Ich möchte nochmal betonen, dass ich tatsächlich gerade auch aus der Distanz, die ich jetzt dazu habe, finde, dass die eine Patchwork-Familie eine unglaubliche Chance ist, auch wirklich auch zu lernen. Ja? Ja. Und dass das was sehr, sehr Positives ist, wenn ich mich selber nicht darüber vergesse. Ja? Dann finde ich das für alle, für die Partner, aber auch für die Kinder. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr positiv.
Ja, die Lernaufgaben sind natürlich gehäuft. Also das ist nichts Einfaches. Nee. Aber dafür kann man auch sagen, ich muss nicht sofort zusammenziehen. Ich muss nicht den Drang haben, sofort alles haben zu wollen. Und wenn ich das unbedingt habe, dann weiß ich, wo das herkommt. Das kommt auch von meinem inneren Kind. Und dann kann ich damit sprechen und sagen, worum geht es dir denn wirklich? Was ist es wirklich, was da heraus spricht? Und ja, ich glaube, es ist absolut ein lebenslanges Lernen. Und unsere Kinder sind ja so, oder auch unsere Partner, die uns das spiegeln. Das heißt, wir bekommen ja ständig die Spiegel vorgehalten. Und ich sage auch immer, wenn du das jetzt nicht absolvierst und nicht löst, bekommst du das auf dem Silbertablett in der nächsten Beziehung präsentiert. Also es ist schon egal, du kannst es jetzt auch gleich machen und dich dem stellen, weil es ist schon wurscht. Also mach's lieber jetzt, bevor du dann in das nächste hineingehst, weil das Silbertablett wartet und es liegt genau das droben.
Genau. Also, vielen Dank, liebe Eva, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Und du schreibst natürlich dann auch in den Kommentar deine Kontaktdaten hinein. Und wir freuen uns, wenn du Fragen hast an die Gesa und an mich. Bitte kontaktiere uns, schau dir das Video noch einmal an. Und wenn du merkst, aha, da ist es beim 2. Zuschauen und beim 3. Zuschauen, da ist jetzt der Groschen gefallen, dann schaust dir an, dann kontaktiere uns, wir sind für dich da. Alles Liebe, alles Gute und ciao.